Reisen.
Podcast. In Domradio Reisen, da haben wir ja immer wieder Menschen zu Gast, die von besonderen Reisen erzählen können. Und dazu gehört auch ein Mann, der in 10 Jahren 100 Länder bereist hat und dabei 10 Sprachen quasi nebenbei gelernt hat. Und davon lassen wir uns heute mal erzählen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und mein Name ist Heike Sikoni. Hallo.
Domradio Reisen.
10 Jahre, 10 Sprachen, 100 Länder. Das ist die vorläufige Reisebilanz von Stefan Behringer. Und dabei ist er erst Mitte 30. Reisen und Lernen, Menschen und Kulturen kennenlernen, aber auch Sprachen kennenlernen, das treibt ihn an. Erstmal wollen wir uns heute in Domradio Reisen erzählen lassen, wohin er denn alles so gereist ist. Schön, dass Sie da sind, Stefan Behringer.
Vielen Dank.
Wie sind Sie denn drauf gekommen damals?
Ganz ehrlich, das war so, ein oder zwei Tage nach dem Diplomball, das Diplom in der Tasche, auch ein Arbeitsvertrag in der Tasche, Sonntagnachmittag. Ich habe überlegt, willst du jetzt 40 Jahre normal arbeiten, leben, größere Wohnung, Auto anschaffen, vielleicht ein Haus kaufen oder jetzt, ich war knapp Mitte 20, willst du was Verrücktes machen? Ich habe dann, ich glaube, damals auch keine Partnerin gehabt, war halt jung und wild ein bisschen.
Aber Sie haben ja BWL studiert, für einen BWLer ungewöhnlich.
Ja, kann sein. Ne? Also ich bin nicht der typische BWLer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin weiterhin Unternehmer, eine eigene GmbH, aber der typische BWLer bin ich nicht. Und ja, gut, ich wollte hohe Ziele setzen, die vielleicht noch erfüllbar sind, aber ganz ehrlich, ich habe selber nicht dran geglaubt. Also diese 100 kommen, weil es gibt einen 100er Club, da bin ich jetzt mittlerweile drin. Es sind Leute drin, die 100 Länder bereist haben. Woher die 10 Sprachen kommen, keine Ahnung. Ein Faible für Sprachen hatte ich schon ein bisschen. Ich sprach damals sehr gut Englisch und Französisch. Bin damit auch sehr gut beim Reisen und auch beruflich schon rumgekommen. Mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß. Der Moment, wenn man mit jemand anders spricht und er merkt, ich kann seine Sprache. Das ist für mich so unglaublich schön. Und den genieße ich einfach.
Aber Sie haben sich dann auch gleich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil Sie haben gesagt, das ist jetzt kein Lebensziel, sondern das will ich machen in den nächsten 10 Jahren. Da muss man ja ordentlich Gas geben. Haben Sie dann auch gleich angefangen, nachdem die Entscheidung mal gefallen ist? Ging es dann gleich los?
Ging gleich los. Ich habe ein paar Tage später, also erstmal welche Sprache? Es gibt einen lustigen Spruch, es gibt 1,3 Milliarden Gründe, Chinesisch zu lernen. Ich habe mit Chinesisch angefangen, ganz ehrlich, weil ich damals so eine Asienphase hatte. Ich war kurze Zeit vorher schon ein paar Mal in Asien gewesen, habe so die Kultur gemocht und habe dann mir ein paar Tage später eine Privatlehrerin gesucht, eine chinesische Studentin, mit der ich mich 1-2 Mal die Woche getroffen habe und auch gleichzeitig die erste größere Reise geplant, die hat in China erstmal begonnen.
Also es war immer die Sprache zuerst und dann haben Sie gesagt, dann fahre ich in das Land, wo man die Sprache spricht?
Meistens zusammen. Also Chinesisch war eher die Ausnahme. Meistens habe ich vor Ort die Sprachen gelernt. Das heißt, ich bin mit null Vorkenntnissen, habe hier über eine deutsche Reiseagentur Lingoland aus Bochum, die auch meine Tour unterstützt, die Kurse gebucht und bin vor Ort mit null Vorkenntnissen hin und habe in ein paar Wochen mir so die Basis geholt, von der aus ich dann weitergemacht habe. Das Schöne ist, man wohnt bei einer Gastfamilie, man hatte Unterricht und wenn man sich dann noch nur mit den Einheimischen trifft und nicht mit anderen Ausländern, kam man in ein paar Wochen wahnsinnig weit. Also ich komme in 2 Wochen weiter, als ich in Deutschland in einem ganzen Jahr kommen würde.
Gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Sie haben dann mit einer Privatlehrerin Chinesisch gelernt und dann ging es nach China.
Genau.
Was konnten Sie denn da schon sprechen? Wissen Sie das
also
noch?
Also das war, ich habe knapp 3 Monate gelernt. Was ich total interessant finde an Chinesisch ist, entweder versteht man mich komplett mit meinen, natürlich, ich kann jetzt nicht so viel, oder gar nicht. Das fand ich immer interessant. Die mich komplett verstanden haben, mit denen war eine kleine Kommunikation möglich. Einfache Dialoge nach dem Weg fragen, Essensbestellungen.
Sagen Sie mal was. Wissen Sie noch was?
Stefan Behringer, Wort Dörgoren, Wort Chuzai, Würzburg.
Mein Name ist Stefan Behringer und ich komme aus Würzburg.
Am Ende, ja.
Oh. Wo sind Sie denn dann hingereist nach China?
Also ich habe in Peking angefangen und das war wirklich genial damals. Das war im Dezember, es war kalt, es war düster, es war grau. Ich habe gefühlt fast keine anderen Ausländer gesehen. Damals war das 2 Jahre vor Olympia. Ganz ehrlich, die Stadt hat sich so verwandelt, weil ich war zu Olympia wieder dort. Damals war es noch original, da gab es diese Hutong-Siedlungen, diese ganzen kleinen verzwickten Gassen noch südlich vom Tiananmen Square, vom Platz des Himmlischen Friedens, haben sie alle platt gemacht, ist eine Shoppingstraße jetzt entstanden. Und es hat sich so richtig so ein bisschen, ich will es jetzt nicht, ich sag's einfach mal so ein bisschen nach Kommunismus noch angefühlt und so. Dann am 2., 3. Tag den Trip zur Großen Mauer gemacht. Das ist schon geil, wenn man dann, ich meine, da träumt man früher davon und dann steht man auf dieser großen Mauer drauf. Ne? Also war ein wahnsinniges Abenteuer. Bin dann noch weitergereist, was war dabei? Hangzhou, Shanghai und runter nach Hongkong und dann weitergeflogen nach Südostasien. Aber war wirklich so dass ich gemerkt habe, ich kann mit meinem bisschen Chinesisch, komme ich schon ein gewisses Stückchen weit.
Und haben Sie dann da weitergelernt in China?
Gelernt vor Ort habe ich nichts, nee, das war nur Reise.
Und man muss ja sagen, das wird auch hier schon deutlich, Sie wollten ja nie Aussteiger sein, Sie wollten immer dieses Reisen mit einem Zweck verbinden, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ich bin schon etwas extrem, was die Anzahl der Reisen und auch die, sage ich mal, die Schnelligkeit betrifft. Ich schaue mir halt eher lieber viel an, anstatt, also ich bin derjenige, der sich halt in ein paar Tagen was anschaut und dann weiterzieht. Bin ich einfach. Aber ich habe nie so das Verlangen gehabt, bisher komplett mal rauszugehen aus Deutschland. Also ich war immer hier angemeldet, war ein paar Jahre Angestellter, später selbstständig. Mittlerweile habe ich eine eigene kleine GmbH und schaffe das einfach immer, den Beruf mit dem Reisen, mit dem Sprachenlernen so unter einen Hut, unter einen Strandhut zu kriegen.
Und auch wenn Sie schnell durch die ganzen 100 Länder gereist sind, dann wollen wir natürlich erfahren, was Sie da alles so erlebt haben. Und darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Die große Mauer, die Osterinseln, Galapagos, Transsibirische Eisenbahn, Great Barrier Reef, Taj Mahal, Iguazu, Pamukkale. Ich kann das gar nicht alles sagen, wo Sie waren. Tafelberg, Bali, Kappadokien, Stefan Biriger. Da sind Sie innerhalb von 10 Jahren gewesen, weil Sie 100 Länder bereisen wollten und dabei 10 Sprachen lernen. Kann man sagen, welches so das eindrucksvollste Land für Sie jetzt war?
Also ich werde oft gefragt, was mein Lieblingsland ist oder eindrucksvolle Land. Ist ganz interessant, weil es liegt vor unserer Haustür. Ich mag Russland. Ich mag die Kultur, die Menschen, die Sprache, die Grammatik nicht unbedingt. Ich war sehr oft dort privat und geschäftlich, habe auch eine Partnerin gehabt dort in Moskau und mein Herz hängt irgendwie in Russland. Also ich war die letzten Jahre am häufigsten in Spanien beruflich oder in Russland. Das ist irgendwie so eine Liebe zu dem Land, was mich immer wieder hinzieht. Ich habe da auch immer ein Visum, ein Jahresvisum, wo ich rein kann, so oft ich will. Ich mag es einfach.
Und warum? Also sind es die Menschen? Ist es die Landschaft? Ist es das Essen? Was gefällt Ihnen so an Russland?
Die Menschen. Es ist diese Herzlichkeit, wenn man die erstmal kennenlernt. Oder diese unkomplizierter. Das sind total einfach gestrickte Menschen, die mega gastfreundlich sind. Habe auch sehr viele Freunde, habe auch Geschäfte. Und auch im Geschäft geht das alles sehr fast schon freundschaftlich zu. Also die Geschäftspartner sind zu Freunden geworden und so weiter. Also es ist nicht mega exotisch. Wobei ich sagen muss, viele Deutsche waren noch nicht da, weil man halt ein Visum braucht. Aber unbedingt mal St. Petersburg anschauen, ist für mich mit die schönste Stadt, die ich kenne. Und gut, Moskau ist halt auch geschichtlich sehr interessant, wobei mir gefällt es nicht so, mir gefällt Petersburg besser, weil Moskau ist mir einfach zu groß.
Und wie haben Sie dann Russisch gelernt? Das mussten Sie dann auch machen?
Genau, ich habe in St. Petersburg angefangen, 2009, mal einen Monat zu lernen und zu gucken, liegt mir das, mache ich damit weiter. Im Jahr drauf kam ich wieder, noch einen Monat.
Können wir mal wieder was hören?
Na, конечно. Мы можем говорить по-русски. Ну, я думаю, что мой русский хорошо, но моя грамматика очень плохо. Das Lustige ist, viele denken, dass ich Deutsch-Russe wäre, weil es gibt kaum einen Deutschen, der Russisch lernt, also wird sehr, sehr oft gefragt.
Jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, Sie sind ja in vielen Ländern gewesen und haben oft auch umsonst übernachtet. Ja. Wie haben Sie das denn gemacht?
Genau, also da gibt es eine Seite, genannt Couchsurfing, die kennen, glaube ich, auch viele, weil die gibt es schon seit über 10 Jahren, bin ich seit 8 Jahren ungefähr Mitglied, habe zusammen mit meinem kleinen Bruder damals angefangen in der WG. Ist wahnsinnig toll, weil ich habe auch Leute bei mir natürlich hier in Deutschland oder ich bin bei anderen Leuten. Ich kann vorher gucken, wer ist das? Ich kann mir die Person anschauen und dann frage ich sie, hast du Zeit? Und da sind so viele tolle Erlebnisse entstanden.
Erzählen Sie uns mal welche.
Schwierig, aber also ich war jetzt gerade in Weißrussland zum Beispiel, habe ich ganz viele Einladungen bekommen. Dann, man schläft meistens wirklich auf der Couch, das ist ja kein Problem. Bekommt ein Frühstück gemacht, ein herzhaftes, bekommt die Stadt gezeigt. Also ganz oft nehmen die sich auch die Zeit, die Stadt. Und was ich so schön finde, sie nehmen einen mit in ihr Leben. Man lebt das Leben eines Einheimischen. Ne? Man macht Sachen mit denen zusammen, trifft die Freunde von denen, geht mit denen aus, essen, Party, irgendwas. Und das ist wirklich nicht zu vergleichen, wie wenn ich als Tourist im Hotel bin und auf eigene Faust unterwegs bin. Also ich bin immer sehr, sehr gerne mit Einheimischen zusammen, weil es einfach ein ganz anderes Erlebnis ist. Manchmal auch aus Sicherheitsgründen. Also ich war zum Beispiel in Caracas, Venezuela, war immer schon gefährlich, jetzt aktuell noch zu gefährlicher. Da ist man schon froh, wenn immer einer dabei ist, ganz ehrlich. Weil die meisten Ausländer, die ich getroffen habe, sind ausgeraubt worden.
Und welches war so das Land, wo Sie sich am sichersten, am wohlsten, jetzt mal abgesehen von Russland, vielleicht in der Natur, sind Sie überhaupt ein Naturmensch oder waren Sie meistens in Städten unterwegs?
Ja. Also gut, mich zieht es schon immer in die Hauptstädte. Zunächst, weil ich finde, anhand der Hauptstadt kriege ich ein Gefühl, wie tickt das Land, wie ist das und so weiter. Da habe ich auch die Museen, also ich gehe sehr gerne auch in Museen, habe andere Sehenswürdigkeiten und so weiter. Natur auf jeden Fall, und damit ist es nicht Strand gemeint, also sehr gerne Natur, ja.
Und wenn Sie so schnell unterwegs waren in den 100 Ländern in 10 Jahren, da waren Sie ja immer in 10 Ländern pro Jahr.
Im Schnitt schon, also ich hatte Jahre, da waren es mal mehr. Also ich denke, das beste Jahr war mal, da war ich nach meiner Angestellten-Tätigkeit und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich mal 7 Monate unterwegs. Und da hatte ich auch Zeit, mal was anzuschauen. Da war ich wahrscheinlich in knapp 20 Ländern in dem Zeitraum. Ja.
Und haben Sie dann einen Blog geschrieben? Haben Sie Tagebuch geschrieben? Kann man sich merken, was man da alles so erlebt?
Leider nicht Tagebuch geschrieben. Und den Blog, den gibt es auch erst seit letztes Jahr im Herbst. Ich wollte das vor allem für mich erleben. Ich habe auch nicht im Sinn gehabt, da eine Show draus zu machen. Das ist eher dadurch entstanden, dass mich so viele Leute fragen, wie machst du das, Stefan? Wie reist du so viel? Und wie lernst du diese Sprachen? Und da habe ich angefangen, okay, ich schreibe jetzt den Blog, aber reicht nicht. Ich muss rausgehen. Ich muss den Leuten das anbieten, zu meiner Show zu kommen. Und ich möchte halt den Leuten was mitgeben. Ich möchte sagen, so habe ich es gemacht und vielleicht ist es auch ein Weg für euch. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass jeder mal rausgeht und vielleicht pro Jahr mal ein Land sich individuell anschaut. Mal auch 1, 2, 3 Wochen anschaut, das Land und die Leute kennenlernt und auch noch eine Sprache dazu lernt. Weil ich habe es ja gesehen, nur eine Sprache mehr ist so eine Horizonterweiterung und man wird, wie gesagt, von den Menschen ganz anders wahrgenommen. Vielleicht kann man es auch noch beruflich nutzen. Das wäre dann noch ein Benefit. Bei mir war es so, ich habe immer sehr international gearbeitet.
Ja. Und über die Sprachen und was die vielleicht über die Menschen aussagen, da reden wir gleich weiter hier in Domradio Reisen mit Stefan Behringer. Buongiorno, good morning, sayonara, so weit komme ich mit meinen Fremdsprachenkenntnissen. Aber wer in ein Land reist, für den ist es wirklich besser. Darüber haben wir heute schon in Domradio Reisen gesprochen, dass er die Sprache des Landes spricht. Stefan Behringer spricht 10 Sprachen, die haben Sie in 100 Ländern gelernt. Welche sprechen Sie denn alle?
Also, ich habe wirklich nur Deutsch als Muttersprache, habe auch dann vor dem Gymnasium praktisch nichts gehabt eigentlich, dann Englisch-Französisch aus der Schule und habe dann echt das mit Mitte 20 angefangen. Erst Chinesisch, dann Russisch, dann Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, Kroatisch. Das war ungefähr die Reihenfolge. Wobei ich muss auch dazu sagen, beim Reisen reicht es auch am Anfang mal, wie Sie jetzt auch gesagt haben, nur mal eine Begrüßung. Also meine Lieblingswörter sind Hallo, bitte, danke, tschüss, kein Problem. Das lockert alles auf. Allein mit diesen 5 Wörtern werde ich schon so anders wahrgenommen, wenn ich im Ausland bin. Ja.
Aber wenn man dann ein bisschen mehr spricht, dann merkt man ja auch, wenn man eine Sprache spricht, zum Beispiel Eskimos, sagt man ja immer, die haben 10 Wörter oder ganz viele Wörter für den Schnee, weil denen das wichtig ist. Haben Sie bei Sprachenlernen auch gemerkt, in manchen Ländern ist den Leuten was ganz anderes wichtig als vielleicht hier bei uns?
Auf jeden Fall. Es ist jetzt schwer, Beispiele zu nennen, weil ich so viel auf einmal im Kopf habe. Aber
und welche Sprache war am schwersten zu lernen, auch im Land?
Ich habe jetzt noch 2 mehr gelernt. Ich habe Arabisch probiert in Syrien, in Damaskus. Ist für mich das Schwerste. Habe ich erstmal nicht weitergemacht, weil ich so nicht den Bezug zu hatte und nicht die Motivation hatte, weiterzumachen.
Und Sie haben eben schon erzählt, dass Sie auch über Ihre Reisen erzählen in einer Show und die stellen Sie uns gleich noch vor.
Domradio Reisen.
Stefan Behringer ist ja heute zu Gast in Domradio Reisen und da hat er uns schon einiges von diesen Reisen erzählt, wie man Reisen und Beruf unter einen Hut bekommen kann und was ich besonders schön finde, wie man dem Chef vielleicht ein bisschen mehr Urlaub aus den Rippen leiert. Das möchte ich als erstes wissen, Stefan Behringer, wie macht man das?
Also das konkret mit dem Urlaub habe ich geschafft, als ich Angestellter war in Stuttgart. Dort gibt es keinen Bildungsurlaub in Baden-Württemberg. Das ist nämlich mein nächster Tipp. Sprachreisen kann man als Bildungsurlaub nehmen. Entweder eine Woche pro Jahr oder im zweiten Jahr 2 Wochen dann. Ich habe angefangen, mit russischsprachigen Ländern zu tun zu haben, geschäftlich. Und dann bin ich zu meinem Chef, habe gesagt, passen Sie mal auf, wenn ich den Kurs selber zahlen würde, würde ich von der Firma was bekommen. Und ich habe 5 Tage Urlaub bekommen damals. Das ist ja eine Menge wert. Um die Sprache erstmalig zu lernen. Ja. Das hat damals geklappt bei mir. Also soll sich jeder mal anschauen, ist in wahrscheinlich allen Bundesländern außer Bayern und Württemberg, glaube ich, gesetzlich verankert. Unbedingt ausprobieren.
Und was erzählen Sie den Leuten denn sonst noch?
Also die Bühnenshow heißt ja Nebenjob Weltreisen und wie gesagt, mir geht es darum, den Leuten erstmal meinen Weg zu zeigen, wie ich das geschafft habe und dann einfach ganz praktikable Tipps, Tricks zu geben, wie man gerade die zwei Faktoren Zeit und Geld, weil die sind es meistens beim Reisen, optimieren kann. Ja? Wie man eben guckt, wie ich aus meinen vorhandenen Möglichkeiten die Reisen so richtig zusammenbaue, auch ein bisschen wie man antizyklisch reist. Oder, ja, einfach so habe ich sehr, sehr viel gelernt. Natürlich auch, wie man Geld sparen kann beim Reisen. Das kommt natürlich auf die Zielgruppe an, aber jeder freut sich, wenn er Schnäppchen macht und so weiter. Und will auch unbedingt nochmal jetzt aus meiner Erfahrung mit den Sprachen drauf eingehen, auf was kommt es für mich an, wenn ich Sprachen lerne?
Ja? Auf was denn?
Meine Meinung ist, gerade wir in Deutschland sind zu perfektionistisch. Wir wollen erst immer ganz viel im Kopf haben. Also Beispiel, wir wollen den Satz komplett im Kopf haben und dann sprechen wir ihn erst aus und vorher machen wir es nicht und dann fangen wir nicht an, das erste Wort zu sagen. Das kann er nur Hallo sagen. Beziehungsweise wir warten zu lange, bis wir anfangen zu kommunizieren und trauen es uns nicht. Ich sehe es andersrum. Nach ein paar Tagen muss ich anfangen zu kommunizieren. Der andere reagiert positiv. Ich kriege eine Rückmeldung und das motiviert mich weiterzumachen. Wenn ich diese Schwelle schnell kriege, dann mache ich weiter. Wenn ich ein Jahr jetzt im Kurs bin in Deutschland und nicht spreche, außer mit dem Lehrer, dann glaube ich nicht, dass ich die Motivation habe, das weiterzumachen. Ja, also deshalb finde ich auch vor Ort lernen oder anwenden so wichtig, weil dann muss man. Idealerweise können die in dem Land kein Englisch. Gibt es viele Länder wirklich, wo das so ist, die exotischen? Und dann muss ich von Anfang an in der Sprache. Und wenn ich das muss, 24 Stunden lang, dann nehme ich das teilweise sogar mit ins Bett. Das heißt, nach ein paar Wochen fange ich an, und ich höre das von vielen, in der Sprache zu träumen nachts. Und dann bin ich angekommen langsam. Und von dem Level kann ich dann weitermachen noch.
Schwierig ist natürlich auch immer, die Sprache zu schreiben. Also Chinesisch, Arabisch, Russisch.
Genau. Also mir ist es wichtiger zu sprechen, ganz ehrlich. Ich lege da viel mehr Fokus drauf. Arabisch in der Tat ist wahnsinnig schwer zu schreiben, weil man hat je nach Stellung des Buchstabens im Wort vier verschiedene Schreibweisen pro Buchstaben allein schon.
Sie haben vorhin mal erzählt, dass Sie im Club der Hunderter sind. Also da gibt es einen Club und genau. Von Leuten, die 100 Länder bereist genau. haben. Und was macht man in dem Club?
Man trifft sich einmal pro Jahr. Das ist jetzt in Würzburg bei mir. Und tauscht sich da aus. Total interessant, weil das sind sehr interessante Charaktere. Die haben wirklich die ganze Welt gesehen. Da kann man sich austauschen. Also ist auch für mich dann, da bin ich dann eher derjenige, der aufschaut zu den Leuten und sagt, wow, was habt ihr schon alles erlebt? Da bin ich noch vielleicht auf der Hälfte oder so, was die anderen gesehen haben.
Muss man das irgendwie beweisen? Oder kann da jeder sagen, ich habe 100 Länder bereist?
Ja, das ist so. Es gibt eine kleine Aufnahmegebühr und die ersten 100, um reinzukommen, die ersten 100 Länder sind auf Vertrauensbasis. Alle weiteren müssen dann nachgewiesen werden.
Stefan Behringer, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank auch, mille grazie.
Fremde Sprachen sind ja neben Landschaft, Kultur, Essen immer wieder so ein Element, an dem man merkt, ich bin woanders. Und wer das gleich mehrfach an einem Ort haben will, der fährt einfach nach Luxemburg. Überall in der Stadt trifft man auf Sprachengewirr. Das liegt an zahlreichen Nationalitäten, die in Luxemburg vertreten sind, an den Geschäftsreisenden und ausländischen Berufspendlern, aber auch an den Luxemburgern selbst. Denn die wachsen dreisprachig auf, mit Deutsch, Französisch und Letzeburgisch, das erst seit 30 Jahren offizielle Landessprache ist und das man sprechen und verstehen sollte, wenn man die Staatsbürgerschaft des Großherzogtums annehmen möchte. Was es historisch mit der Mehrsprachigkeit auf sich hat und wie sich das im Alltag auch für den Besucher auswirkt, hat Heinz Schindler erkundet.
Willkommen zu Letzeburg, weil wir schwätzen hier Letzeburgisch. Ganz viele deutsche Leute verstehen uns, weil er Spruch aus dem Moselfränkische kennt.
Schon 936 wurde in Luxemburg eine zweisprachige Universität gegründet. Deutsch und Französisch prägten die Sprache bis nach der Industrialisierung. Erst im 19. Jahrhundert wurde aus dem moselfränkischen Dialekt das Lötzeburgisch, das später noch einen weiteren Aufschwung erfuhr, erklärt der Historiker Robert Philippard.
Hinzu kommt die Personenstandaufnahme während des Zweiten Weltkrieges, wo es damals galt, die Volkszugehörigkeit, die Staatszugehörigkeit und die Sprachen als Deutsch anzugeben. Die Luxemburger haben dreimal Letzeburg geantwortet und ab diesem Augenblick ist man sich voll und ganz bewusst, dass Luxemburg unsere Nationalsprache ist, was dann auch 1984 in dem neuen Gesetz damals verankert wurde.
Die drei Sprachen konkurrieren nicht miteinander. Deutsch, Französisch und Luxemburgisch haben ihre Kompetenzbereiche.
Also da gibt es Studien, die besagen, dass mehrheitlich in Deutsch geschrieben wird, um größeren, breiten Veröffentlichungsgrad zu erreichen. Geht es um Rechtliches oder Verwaltungstechnisches, das meist das Französische. Das ist auch so vom Sprachengesetz her gesehen, dass die Gesetze und deren Auslegung in französischer Sprache gesehen werden. Und alles, was Nähe bedeutet, von der Heiratsanzeige bis zur Todesanzeige oder zum lokalen Fest oder zur Mail, das wird meistens in Luxemburgisch getan.
Luxemburger wachsen mit der Dreisprachigkeit in der Schule durch Literatur und durch die Medien auf und sind dementsprechend flexibel. Für den Touristen bedeutet das, man wird etwa auf Französisch angesprochen und kann dann entweder Sprachkenntnisse ausprobieren oder aber ganz bequem auf Deutsch antworten.
Klar, aber Sie werden sehr rasch einig werden, denn Ihr Gegenüber wird die Sprache wechseln oder die verschiedenen Speisekarten oder die Schilder sind in einigen Sprachen ausgeschildert. Wenn man vor Ort sieht, dann steht Luxemburg und darunter Lützeburgisch. Und dadurch, dass die Sprachen nicht in Gemeinschaftsräume eingeteilt sind, sondern in Kompetenzbereiche eingeteilt sind, kann jeder die Sprache willkürlich wechseln. Und Sie können sich ein Brötchen in Französisch kaufen, wie auf Englisch oder wie auch in deutscher Sprache oder Lützeburger Sprache. Sie werden es überhalten.
Luxemburg als Mini-Europa. Und da ist es auch nicht unhöflich, bei der Sprache zu bleiben, die man am besten beherrscht, beruhigt Robert Philippard. Ganz im Gegenteil.
Es wäre unhöflich, wenn wir das nicht beachten würden und es stände im Widerspruch zu unserer eigenen Identität.
Heinz Schindler hat uns mitgenommen in das dreisprachige Luxemburg. Und gleich geht es hier in Domradio Reisen weiter nach Frankreich, wo man quasi zwischen Nudelsalat und Kartoffelsuppe, also beim Kochen, auch Französisch lernen kann.
Domradio Reisen.
Wer ein anderes Land kennenlernen will, der sollte am besten in dieses Land fahren, es kreuz und quer bereisen und die Sehenswürdigkeiten vor Ort besichtigen. Er sollte sich die Städte des Landes anschauen, die Dörfer und die Landschaften. Vor allem sollte er versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die in diesem Land leben. Mit Alten und Jungen, mit Studierten und Nichtstudierten. Und er sollte auch versuchen, sich dem Land über dessen Küche zu nähern, über die Speisen und Getränke, die hier typisch sind, und über die Art und Weise, wie diese Spezialitäten zubereitet werden. Eine gute Gelegenheit, sich den Süden Frankreichs mit Hilfe von Gaumenfreuden zu erschließen, ist der Besuch in einer typisch provenzalischen Kochschule.
Leute aus der ganzen Welt kommen nach Frankreich, um hier zu kochen. Frankreich ist das Zentrum der internationalen Küche.
France is the heart of cooking.
The fresh ingredients.
Die frischen Zutaten aus dem Garten, aus dem Meer, es ist einfach gut.
The ingredients are so good.
And the cooking techniques.
Und die Kochtechniken. Wir waren 5 Tage lang hier. Das ist unsere 5. Kochstunde.
This is our 5th lesson.
Um kochen zu lernen wie Gott in Frankreich. Dafür sind Brian und Jane extra aus Kalifornien in die Provence gereist, in den kleinen Ort Cavaillon im Luberon. Denn hier unterrichtet der renommierte Küchenchef Patrick Payet höchstpersönlich in seiner Kochschule Famous Provence.
Heute Abend kochen wir eine Bouillabaisse, und zwar mit Seeteufeln. Jetzt sind wir gerade dabei, die Brühe zu machen aus Fischköpfen und Zwiebeln, Sternanis und Fenchel. Bouillabaisse ist typisch für Marseille, für die Provence, für die Gegend hier.
Bouillabaisse, also die Spezialität der provenzalischen Küche. In Patricks Küche haben sich die Kochschüler um ihren Maître gruppiert. 3 Damen aus Chile und die beiden Kalifornier. Alle haben sie eine weiße Schürze umgebunden. Aufmerksam verfolgen sie jeden Handgriff.
Was so aufregend war, er hat angefangen mit den Zwiebeln, dem Fenchel, den Knoblauchknollen. Alles zusammen hat er gesalzen und 5 Minuten lang gekocht. Dann hat er die Fischköpfe, die Fischschwänze und die anderen Fischteile dazugetan. Nachdem das wiederum eine ganze Weile gekocht hatte, hat er nach und nach den Anis hinzugefügt, den frischen Thymian. Schließlich hat er Wasser dazu gegossen und die Tomaten hinzugefügt und Tomatenmark.
The canned tomatoes and the tomato paste. taste.
Die Tomaten, erklärt Patrick, werden mitgekocht, damit sie ihre Säure verlieren und den Fond schon beim Kochen färben. Noch Thymian und ein Lorbeerblatt aus dem eigenen Garten dazu und weiter geht's.
Pendant ce temps-là, nous allons faire une...
Während der Fond köchelt, machen wir eine Tarte fine. Dazu brauchen wir einen Teig aus Mehl, Butter und Parmesan. Also machen wir im Grunde eine Tortilla aus Parmesan. Dazu werden wir ein kaltes Gemüse allerlei servieren. Aus Tomaten, Gurken und Paprika. Nathalie zeigt euch, wie es geht, okay?
Nathalie va nous faire la démonstration.
Wir schneiden das Gemüse in kleine Würfel und legen es auf einen Teller mit Olivenöl und Zitronensaft.
Ich habe mir zwei zusätzliche Köche geholt, weil wir so viele sind. Jean-Pierre hilft mir von Zeit zu Zeit. Er hat ein Sterne-Restaurant. Und Nathalie hat 10 Jahre lang mit mir gekocht, als ich ein Restaurant in Gou hatte.
Schneidet das Gemüse in kleine Würfel. Erstmal die Tomaten, dann die Paprika und dann die Gurken. Schön klein schneiden. Das sind natürlich alles regionale Gemüsesorten. Und die Teilnehmer haben sie selbst heute Morgen auf dem Markt gekauft.
Und so schnipseln und schneiden die Kochlehrlinge, probieren und lassen sich beraten. Von Patrick, der ursprünglich aus Paris stammt. Jahrzehntelang war er dann als Küchenchef auf der ganzen Welt unterwegs. Viel in den USA, aber auch auf den Bahamas und diversen Pazifikinseln. Und überall hat er auch Kochkurse gegeben und reichlich Erfahrungen gesammelt, die er heute in der eigenen Kochschule weitergibt.
Indem die Leute mit mir in der Küche arbeiten, lernen sie. Sie machen eine Woche lang einen Kochkurs, der immerhin 3 Stunden pro Tag läuft. Das bedeutet, sie haben 15 Stunden Kochunterricht in der Woche. Das ist schon enorm viel. Sie lernen die Grundlagen über Fleisch und Fisch, verschiedene Beilagen. Sie können tauschen und mischen und haben am Ende ein richtiges Stück Küchenkultur.
Um sich dieses Stück Küchenkultur für immer zu sichern, legt Brian zwischendurch immer wieder das Gemüsemesser aus der Hand und greift zum Kugelschreiber.
Ich versuche, mich an die Anweisungen zu erinnern und mache mir Notizen, damit ich das später zu Hause auch selbst hinkriege. Es wird ein bisschen schwierig sein, weil die Zutaten in den Staaten nicht so gut sind und manchmal auch anders. Patrick hat uns auf jeden Fall beigebracht, abzuschätzen und nach Geschmack zu kochen.
Geschmack ist das A und O, auch wenn es als nächstes um eine weitere provenzalische Spezialität geht.
Wir bereiten jetzt Aioli zu, die Soße, die wir dann auf Brotcroutons zur Suppe servieren. Wir machen es aus gutem Olivenöl, Knoblauch natürlich und einem Eigelb. Es wird geschlagen und dann zu einer Art Mayonnaise, die nach Knoblauch schmeckt. Nein, Aioli, das ist wirklich unsers. Das ist hier nicht entdeckt worden, nein, das ist hier kreiert worden. Aioli ist provençalisch.
Überaus provençalisch ist übrigens auch der Blick aus dem großen Küchenfenster.
Wir haben eine wundervolle Aussicht auf Avignon und den Mont Ventoux. Der ist da drüben. Morgens kann man oft sogar das Gipfelkreuz sehen, dazu ist es heute zu neblig für. Also, der ganze Luberon plus Mont Ventoux.
Das Ganze sieht aus wie ein Gemälde von Paul Cézanne und beflügelt beim Kochen, beim Braten und Brutscheln, beim Dünsten und Dämpfen, beim Blanchieren und Pochieren. Natürlich hat Patrick auch Spezialtipps auf Lager, wie zum Beispiel den, dass man in der Knoblauchzehe den Keim entfernen muss, damit sie bekömmlicher wird.
Bueno, muy bueno.
Irgendwann ist alles soweit und Patrick fasst noch einmal das komplette Menü des Abends zusammen.
Heute Abend haben wir als Entree eine Tarte fine aus Parmesanteig mit Thymian, mit einem Salat aus Tomaten, Gurken und Paprika in Zitronensaft mariniert. Dann als Hauptgericht haben wir die Bouillabaisse mit kleinen Kartoffelchen und fürs Dessert haben wir einen Kuchen aus Blätterteig gemacht mit einer Creme und Konfitüre.
Na, dann mal los.
Der Moment ist da. Jetzt wird gegessen. Sucht euch einen Platz. Wollt ihr Rotwein oder Rosé?
Vor sich kühlen Rosé im Glas sitzen die Kocheleven jetzt rund um den schweren Holztisch. Tauchen die Löffel in die Bouillabaisse. Und schon bald breitet sich zufriedenes Strahlen aus auf den Gesichtern. Und allen ist völlig klar, wir kochen, um zu essen. Und dieses Essen hier, das schmeckt wirklich wahnsinnig gut.
Very nice. Super. How do you say it in German?
Sehr gut.
Sehr, sehr lecker.
Right.
Ja, und weil Liebe bekanntlich über den Magen geht, wird sich, wer einmal mit Patrick gekocht und gegessen hat, wohl unweigerlich in die Provence verlieben. So jedenfalls ist es meiner Kollegin Hilde Regeniter ergangen. Die war in der Kochschule in Cavaillon im Luberon, südöstlich von Avignon, mit dabei, hat mitgekocht und findet très, très bon. Die Rumänen nennen die Region mitten im Land Transsilvania. Das kommt von der lateinischen Bezeichnung für Land jenseits der Wälder. Bei uns besser bekannt als Siebenbürgen. So hieß es über Jahrhunderte, als deutsche Siedler dort lebten. Die allerdings werden nicht als Deutsche bezeichnet, sondern als Sachsen, obwohl sie mit dem heutigen Sachsen nichts zu tun haben. Auch die wenigen jetzt noch in Siebenbürgen lebenden Nachfahren sehen sich selbst als Sachsen, nicht als Deutsche. Die Siebenbürger Sachsen haben wichtige Städte gegründet wie Kronstadt, Hermannstadt, Schäßburg, heute Braschow, Sibiu und Sigisoara. Und sie haben die Dörfer geprägt. Doch während sich die Touristen in den berühmten Städten drängen, verpassen sie die Kleinode auf dem Land, die mitunter sogar zum Weltkulturerbe gehören.
Wir wandern durch eine kniehohe, saftige Wiese, voller weißer, gelber, roter, lila Blüten. Es duftet nach Salbei und Minze. Diese Honigwiesen sind richtige Fettlebe für Kühe, Schafe und Ziegen. Unglaublich, die Wiesen sind so saftig und bunt, obwohl es über den Sommer sehr warm ist und kaum regnet. In der sanften Hügellandschaft zwischen den heutigen Städten Sigisoara und Braschow haben sich vor etwa 850 Jahren die ersten Siedler niedergelassen. Sie stammten aus dem Mittelrhein- und Moselgebiet, Flandern und der Wallonie. Ein Ungarnkönig hatte sie abgeworben aus dem Tross des Zweiten Kreuzzuges, der auf dem Weg ins Heilige Land war. Sie sollten seine Grenzen gegen Einfälle aus dem Osten sichern und die Wirtschaft beleben. Auch später war Siebenbürgen anscheinend beliebt bei Auswanderern aus deutschen Ländern.
Denn dort waren ja die Grafen in Deutschland. Und wenn da mehrere Brüder waren, ja, ich wandere aus. Denn da war Land genug und Feld genug, war ja Platz. Und da waren wieder zwei, drei Höfe ohne Erben oder so, kamen immer wieder Wanderer nach.
Und die Obrigkeit half nach mit Privilegien, die sie deutschen Bauern und Handwerkern einräumte, in der Hoffnung, dass diese die Türken aufhalten.
Und die kamen immer über Siebenbürgen. Das war Durchzugsland. Kamen beim Roten Turmpass herauf, zogen dann weiter bis Ungarn und bis Wien ab und zu mal. Die Rosenauer Burg, die wurde 10-mal zerstört und 11-mal aufgebaut.
Die Burg von Rosenau liegt hoch über dem heutigen Raschnow in der Nähe von Braschow und zählt zum Weltkulturerbe. Der Ursprung dieser riesigen Festung liegt um 1200. Sie gehörte keinem Fürsten, sondern den Bauern der umliegenden Dörfer. Jede Familie hatte oben ihre kleine Hütte und einen Stall für die Tiere. Nun ist die Festung zum Teil restauriert und Museum. Auf eine ähnliche Bauernburg, nur etwas kleiner, treffen wir beim Wandern. Oberhalb von Kaist oder Saskis, wie es rumänisch heißt. Auf den Ortsschildern stehen zwei Namen. Auch hier hat man von oben das ganze Tal im Blick.
Für diese Burg haben mehrere Dörfer gebaut, also Geld gegeben und Steine da gebracht. Das ist die Dorfburg, also das war nicht für einen König. Dort haben sie die Vorräte gehalten und dort sind auch die anderen Dörfer für Verteidigung da oben gelaufen.
Der 17-jährige Nikolaus Ziegler wird gerufen, wenn deutsche Gäste kommen. Er zeigt uns unten im Ort die Kirche. Ein Stück daneben steht ein wuchtiger, großer Glockenturm.
1493 beginnt der Bau der Kirche und 1525 war es beendet. Die Kirche zusammen mit dem Glockenturm.
Der Glockenturm sieht ja so aus wie der von Sigisoara.
Ja, ja. Kaist hat sich auch mit dem Rathaus und auch die Kirche nach Schäßburg genommen. Also sie sehen so aus wie die von Schäßburg.
Allerdings die Kirche hat eine Besonderheit, anders als die in der Stadt. Das hohe Dach war Zufluchtsort für das ganze Dorf. Es hatte mehrere ausgebaute Etagen. Die unterste war die Verteidigungsstellung.
Es ist Öl, Pech auf den Feinden geworfen. Und hier war für Kanonen, Pfeil und Bogen. Und es gibt noch vier Etagen. Von hier haben sie die Kirche verteidigt. Und oben saß das ganze Dorf, also Kinder und alte Männer, Frauen. Die Kirche drinnen waren Feinde, aber oben konnten sie niemals.
Von außen sieht das daraus wie eben ein Kirchendach. Dagegen sieht man den Kirchenburgen in den anderen Dörfern ihre Wehrhaftigkeit an. Rund um die weißgetünchten Dorfkirchen ziehen sich eine oder zwei dicke Ringmauern, 8 Meter hoch mit mehreren Wehrtürmen. Dazu Lagerräume für die Ernte und ein Hof für die Tiere. Sophia Vollbart zeigt uns die Kirchenburg von Deutschkreuz, auf Rumänisch Kritz.
Diese Kirchenburg wurde gebaut gegen die Türkeneinfälle. Immer so ein Turm, das war für eine Straße und das war eine Nachbarschaft. Und die mussten den Turm besorgen, also da kamen die Leute rein, aber die mussten den auch erhalten.
Später, als dann keine Türken mehr angegriffen haben, wurden die Türme als Lager genutzt. Sie heißen heute noch Specktürme. Auch in den Nachbardörfern stehen trutzige Kirchenburgen. Manche haben nur noch eine und nicht mehr ganz so hohe Ringmauer. Die Bauern konnten die Steine gebrauchen. Eine besondere und Weltkulturerbe ist die Kirchenburg in Deutsch-Weißkirch, Wiskri. Auf der höchsten Stelle des Ortes mit hohen, dicken Mauern und 6 Wehrtürmen wurde sie nie eingenommen.
Wenn man sich diese Kirchenburg so anschaut, dann kann man sich das gut vorstellen, wie vor hunderten von Jahren hier die Osmanen anrannten und da oben die 7 Bürger ihr Leben und ihre Kinder und ihr Haus und Hof verteidigten. Eine imposante Anlage.
In der Kirche sitzt man zum Gottesdienst auf schmalen Brettern. Das sind die Bänke. Und ein enger Aufstieg führt nach oben in den Turm. Wir überblicken die gut geschützte Burg und das Dorf mit seinen alten sächsischen Höfen. In 7 Bürgen liegen Tradition und Moderne dicht beieinander. Auf den Feldern sehen wir Mähdrescher, mehr aber Schnitter mit der Sense. Man bringt die Ernte mit dem Traktor heim, viel öfter jedoch mit dem hochbeladenen Pferdewagen. Mit dem fährt die ganze Familie auch auf der Bundesstraße, selbst wenn es dort verboten ist. Und die Kühe, die auf den saftigen Honigwiesen weiden, die trotten abends selbstständig nach Hause. Über die Landstraße, durchs Dorf, jede zu ihrem Hof.
Regine Heim war auf Entdeckungsreise in den Dörfern 7 Bürgens.
Domradio Reisen. Heilige Orte.
Und in unserer Rubrik Heilige Orte stellen wir Ihnen heute eine Kirche in Belgien, in St. Vith, vor. Denn im Stadtkern erhebt sich die mächtige neoromanische Pfarrkirche, die dem Stadtpatron, dem heiligen Vitus, geweiht ist.
Abendmesse in der Pfarrkirche St. Vitus im ostbelgischen St. Vith. Gefüllt sind die Bänke der mehrschiffigen großen Kirche. Und das ist hier regelmäßig so, sagt Stadtschef Herbert Grommes.
Man nennt das ja auch dann die Eifelkathedrale, wie man sagt. Da sind 700 Sitzplätze drin. Und ich denke, mit dem Priestermangel jetzt zum Beispiel, da sieht man wirklich ganz gut. Das hat so eine Zentrumsfunktion. Und da ist zum Beispiel am Sonntagmorgen ist die Kirche dann noch voll.
Bewegte Zeiten liegen hinter der Pfarrkirche, die eine lange Geschichte hat. Bereits im Jahr 1131 wurde die Kirche zum ersten Mal erwähnt. Im 15. Jahrhundert erfolgte ein weitgehender Neubau von Langhaus und Chor, doch dieser dreischiffige Hallenbau wurde im Laufe der Zeit baufällig. So entschloss man sich für die zudem stark wachsende Gemeinde zu einem weiteren Neubau zwischen 1907 und 1909, in der aber der Turm und der Chor erhalten bleiben konnten. Doch auch dieser Kirche war keine lange Zeit vergönnt, wie der Dächern von St. Vith, Jean Polen, erinnert.
1944 ist zweimal ein Angriff auf die Stadt gewesen. Im August die Hälfte der Kirche zerstört, zweiter Weihnachtstag komplett. Ich glaube, 8 Häuser sind stehen geblieben. Und dann hat man die Ruinen nachher komplett mit der Stadt abgerissen und sich für einen Neubau entschieden.
Bereits der 3. Neubau der Pfarrkirche von St. Vith. Im neoromanischen Stil wurde eine große Kirche errichtet, die sich auf einem kreuzförmigen Grundriss erhebt, mit einem an eine Basilika erinnernden Hauptschiff.
Dieses Modell passt so etwas zu Echternach, zu so einer Kathedrale, zu einer Basilika. Und auch der Stein ist hier aus dieser Gegend.
Wer durch das Hauptportal die Kirche betritt, steht zunächst unter der sehr tief herunterragenden Orgelempore. Niedrig und dunkel, beinahe niederdrückend wirkt dieser Eingang. Genau das hat der Architekt so gewollt. In Demut soll der Mensch vor Gott treten. Geht man wenige Schritte weiter vor, erstreckt sich der große basilikale Kirchenraum, in dem man in der gesamten Architektur Hinweise für eine Auferstehungssymbolik findet.
Das soll ja eine Auferstehungskirche sein, weil der Ort am Boden lag und die Bevölkerung hat sich nicht kleinkriegen lassen, sondern hat sich wieder aufgerappelt und die Kirche ist das auch.
Ganz markantes Zeichen für diese Auferstehungssymbolik ist das monumentale, mehrere Meter große, geschnitzte Kreuz, das über dem Altar hängt und eigentlich ohne Kreuzesbalken auskommen sollte.
Die Bevölkerung hat immer gewünscht, dass ein Kreuzesbalken dahinter wäre, aber der Christus sollte eigentlich der Auferstandene sein. Und die Kirche ist so ein Zeichen dieser Belebung nach dem Krieg, nach der Zerstörung.
Hinter dem Kreuz in der Apsis des Chores sind 7 schmale und hohe Nischen ausgespart. Sie stehen für die 7 Sakramente. Und noch etwas fällt dem Gottesdienstbesucher direkt auf. Über dem Altar findet sich eine riesige geometrische Zeichnung auf ultramarinblauem Grund. In geometrischer Symbolik hat der Künstler Sigmund Dobritzky die Vorstellung vom Universum und der Allgegenwart Gottes verbildlicht. Ein Fünfeck aus weißen Linien, als Zeichen für die Natur den Mikrokosmos und eine ebenso in weiß gezeichnete Spirale, als Symbol für den Makrokosmos, die Unendlichkeit. Sie sind ineinander verwoben. Gott steht am Anfang, er hat alles geschaffen, ist unendlich und ewig, so die Aussage des Bildes.
Man hat es immer so gedeutet, aus der Unendlichkeit des Himmels kommt durch die 7 Bogen, das sind die Sakramente, auf den Altar mit dem Kreuz, die Gnade Gottes durch den Sohn in die Kirche hinein.
Unterschiedlich hohe Bögen rechts und links des Hauptschiffs stehen dafür, dass die Menschen mit den verschiedenen Höhen und Tiefen des Lebens in die Kirche kommen, sich vor den unendlichen Gott stellen und gestärkt die Kirche wieder verlassen. Diese insgesamt 2x7 Bögen ruhen auf den 14 Stationen des Kreuzwegs, der vom selben Künstler geschaffen wurde und aus lebensgroßen, farbig glasierten Tonreliefplatten besteht. Die Dramatik des Kreuzwegs wird durch die Farbwahl unterstützt. Beginnend mit Pastellfarben werden die Farben mit jeder Station intensiver und dunkler, bis sie schließlich ins Weiß der Auferstehung münden.
Auferstehungskirche ist sie also, die Kirche St. Vitus im ostbelgischen St. Viet. Matthias Friebe hat sich von Dekanter Jean Polen seine Kirche erklären lassen. Das war's auch schon wieder in Domradio Reisen. Für heute sage ich danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.